Hallo und willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche: Cupra bringt 2026 den Raval als Technikbruder des kommenden ID. Polo. Außerdem spannend die Woche: Volkswagen macht bei E-Autos eine Rolle rückwärts und beendet das Agenturmodell. Der Verkauf läuft künftig wieder klassisch über Händler mit mehr Spielraum bei Deals und Lager. Nissan zeigt in China den neuen Familien-SUV NX8. Citroën teasert mit dem Edo eine 4,10 Meter Elektrovan-Studie für die Brussels Motor Show 2026 und Rivian will mit eigener Autonomieplattform, neuem Chip und KI-Assistenten bis 2026 die Bedienung und Assistenz im Auto deutlich smarter machen. Das sind 5 spannende Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert noch schnell den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, jede Woche eine neue Folge, und nach dem Intro geht's sofort los. Volkswagen beendet in Europa den umstrittenen Direktvertrieb bzw. das Agenturmodell für Elektroautos und kehrt beim Verkauf wieder zum klassischen Händlermodell zurück. Künftig liegen Preisgestaltung, Lagerhaltung und Absatzrisiko damit wieder stärker bei den Händlern, die die Fahrzeuge auf eigene Rechnung verkaufen und statt fixer Provisionen wieder klassische Margen erzielen sollen. Eingeführt worden war das Agenturmodell 2020, inspiriert von Tesla, mit dem Ziel, den Vertrieb zu vereinheitlichen, Kosten zu senken und die Kundenschnittstelle stärker zu kontrollieren. In der Praxis galt das System jedoch als teuer und kompliziert. Zusätzlich gab es Konflikte mit Handelspartnern und Hürden im Tagesgeschäft. Für Volkswagen bedeutet die Rolle rückwärts vor allem Entlastung in der Bilanz und weniger operative Verantwortung im Vertrieb, während Händler flexibler auf Nachfrage und regionale Märkte reagieren können. Als Gründe werden in verschiedenen Berichten vor allem die hohen IT- und Prozesskosten sowie der anhaltende Streit mit dem Handel genannt. Der Wechsel zurück soll schrittweise erfolgen und den Autohäusern wieder mehr unternehmerische Freiheit im Tagesgeschäft geben. Versteht mich nicht falsch, aber ich finde den Schritt logisch, weil ein Agenturmodell nur dann glänzt, wenn Nachfrage stabil ist und Prozesse wirklich einfacher werden. Und genau das scheint VW nicht erreicht zu haben. Für Kunden kann das sogar Vorteile bieten, weil Händler wieder mehr Spielraum für Aktionen, Inzahlungnahmen und schnelle Lösungen vor Ort haben, statt dass alles von oben durchgetaktet ist. Gleichzeitig verliert Volkswagen damit ein Stück direkte Preis- und Markenerlebniskontrolle, was das E-Auto-Geschäft je nach Markt wieder uneinheitlicher machen könnte. Unterm Strich wirkt das wie ein pragmatischer Realitätscheck. Erst Wachstum und Stabilität im Volumen, dann kann man über neue Vertriebsmodelle erneut nachdenken. Für den Handel ist das ein Comeback der klassischen Stärken. Lokale Kundenbindung, schnelle Verfügbarkeit und individuelle Deals. Für VW ist das ein Eingeständnis, dass Tesla-Spielen im Massenmarkt nicht automatisch besser funktioniert als ein starkes Händlernetz. Was hältst du von der Entscheidung? Smart oder eher Vollkatastrophe? Nissan hat in China den neuen Familien-Crossover NX8 vorgestellt, entwickelt zusammen mit Dongfeng und als neues Modell der N-Serie, zu der auch N6 und N7 gehören. Der NX8 ist 4,87 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,68 Meter hoch und hat dabei einen Radstand von ca. 2,91 Meter, also spürbar größer als ein X-Trail. Optisch setzt Nissan auf eine geschlossene Front mit breitem Lichtband und am Heck auf ein durchgezogenes OLED-Leuchtenband, sogar mit 2064 Lichtpunkten. Antriebsseitig sind zwei Elektroversionen mit 215 kW bzw. 292 PS oder 250 kW bzw. 340 PS geplant. Dazu kommt eine Range Extender Variante mit 1,5 Liter Turbomotor als Generator und 265 PS E-Motor. Spannend ist das Ladethema. Der NX8 soll ein 800-Volt-System nutzen und in den Club der 5C-Lader zielen. Konkrete Akkudaten nennt Nissan aber noch nicht. Als Batterie werden LFP-Zellen von Cuttle genannt. Marktstart in China soll in der ersten Hälfte 2026 sein. Der Export gilt als möglich. Alle denken, es wäre nur ein weiteres China-SUV, aber ich sehe beim NX8 vor allem einen strategischen Schritt. Nissan will in China wieder über modernes Design, schnelle Ladeerzählung und neue Technikwahrnehmung sichtbar werden, bevor man überhaupt über Europa spricht. Das Auto wirkt wie ein bewusst großer, dimensionierter Familien-SUV, der gleichzeitig den Sprung in die NEV-Welt schaffen soll, ohne direkt alles über Reichweite und Kilowattstunden auszudeklinieren. Entscheidend wird sein, ob 5C am Ende echte Ladeperformance in der Praxis bedeutet oder eher Marketing bleibt, solange Akkugrößen und Ladefenster fehlen. Der Range Extender ist dabei ein cleverer Joker, weil er Reichweitenangst in einem Schlag entschärfen kann, ohne den Kunden sofort in reine Infrastrukturabhängigkeit zu drücken. Wenn Nissan den NX8 wirklich exportiert, muss die Marke aber klar liefern. Software, Assistenz und Effizienz müssen dann mindestens auf Augenhöhe mit den neuen China-NEVs sein. Und ganz ehrlich, genau solche China-Zuerst-Modelle werden künftig mitentscheiden, ob Nissan technologisch wieder als vorne dabei wahrgenommen wird. Tun sie das aus deiner Sicht mit einem guten Plan? Oder bist du enttäuscht vom NX8? Schreib mir das in die Kommentare, ich bin echt gespannt. Cupra bringt den Raval 2026 als erstes Serienmodell der neuen Electric Urban Car Family des VW-Konzerns und positioniert ihn als direkten Technikbruder des kommenden ID Polo von VW. Der rund 4,5 Meter lange Fünftürer mit einem Radstand von ca. 2,60 Meter soll in Maturell gebaut werden und je nach Version mit Frontantrieb in mehreren Leistungsstufen kommen, inklusive einer sportlichen VZ-Top-Version mit sperrendem Vorderachs-Setup, adaptivem Fahrwerk und breiterer Spur. Für die Reichweite stehen laut Vorserieninfos unterschiedliche Batteriegrößen im Raum. Beim starken VZ ist von etwa 56 Kilowattstunden und rund 400 Kilometer Reichweite die Rede. Die schwächeren Varianten sollen eher auf mehr Effizienz und bis zu ungefähr 450 Kilometer zielen. Ein Basisakku soll deutlich darunter liegen. Preise sind noch nicht final, als Richtwert wird aber ein Einstieg um etwa 25.000, 26.000 Euro genannt. Optisch setzt Cupra stark auf Inszenierungen mit markanterer Dreieckslichtsignatur, Lightshow beim Auf- und Zusperren und auffälligen Lack- bzw. Designdetails. Und interessant, Cupra darf diesmal offenbar vor VW debütieren. Der Raval soll also den Startschuss geben, bevor die Schwestermodelle nachziehen. Ihr glaubt nicht, wie klar der Raval als emotionale Speerspitze derselben Idee wirkt, wenn der ID Polo der große Massentest für bezahlbares E im Kleinwagenformat ist. Gleicher Baukasten, aber mit deutlich mehr Krawall, Designdrama und Fahrdynamikanspruch. Ich persönlich mag daran, dass Cupra nicht so tut, als müsse ein kleiner Stromer automatisch brav sein. Die Marke versucht spürbar, das Hot-Hatch-Gefühl in die Elektrozeit zu retten. Gleichzeitig liegt genau da auch das Risiko, wenn Fahrwerk und künstlicher Sound zu sehr auf Show gehen, kann das im Alltag schnell polarisieren, gerade bei einem Auto, das in der Stadt funktionieren soll. Entscheidend wird deshalb weniger der Teaser-Hype, sondern ob Preis, reale Reichweite und Ladeperformance am Ende so stimmig sind, dass der Raval nicht nur cool wirkt, sondern wirklich zur naheliegenden Alternative wird. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Renault 5, Corsa Electric, Insta von Hyundai und Co. sind 2026 im selben Jagdgebiet unterwegs und da gewinnt nicht der lauteste, sondern der rundeste. Wenn Cupra diesen Spagat schafft, könnte der Raval der kleine Beweis werden, dass Einsteiger-Elektro auch Spaß machen darf. Bist du davon überzeugt oder können dich die Rivalen da eher abholen? Bin gespannt, was du mir da reinschreibst in die Kommentare. Citroën zeigt mit dem Elo eine vollelektrische Van-Studie mit rund 4,10 Meter Länge, die am 9. Januar 2026 auf der Brüssels Motor Show ihre Publikumspremiere feiern soll. Im Mittelpunkt steht ein extrem variables Innenraumkonzept mit zentralem Fahrerplatz und Sitzsetups bis zum Sechssitzer, obwohl das Auto so kompakt bleibt. Die gegenläufig öffnenden Türen ohne B-Säule sollen einen sehr breiten Einstieg ermöglichen. Dazu kommt eine weiterentwickelte Anzeigeidee im Stil eines Smartband Interfaces. Citroën spielt das Rest-Play-Work-Prinzip konsequent aus mit Konfigurationen als Schlaf- oder Pausenmodus, Outdoor-Funktionen und Details wie einem integrierten Kompressor sowie Stromabgabe nach außen. Zusätzlich setzt die Marke auf nachhaltige Materialien und Kooperationen unter anderem mit Goodyear und Decathlon, um Freizeit- und auch Alltagsnutzen sichtbar zu machen. Gleichzeitig ist klar kommuniziert, dass der ELO in dieser Form ein Ideenlabor ist und vor allem zeigen soll, welche Raum- und Bedienkonzepte Citroën zukünftig in Serie bringen könnte. Wisst ihr, warum ich der Meinung bin, dass der ELO so spannend ist? Citroën kämpft mal nicht mit noch 20 Kilometer mehr WLTP-Reichweite um Aufmerksamkeit, sondern mit einer klaren Idee. Ein kleines Auto, das sich wie ein mobiles Zimmer anfühlt. Die Studie zeigt ziemlich direkt, wie sich urbane E-Mobilität für viele Menschen anfühlen müsste. Flexibel, leicht nutzbar und ehrlich auf Alltag plus Freizeit gedacht. Gleichzeitig ist genau auch da der Haken. Zentrale Sitzposition, Türen ohne B-Säule, Lounge-Umbauten, das schreit nach Konzept-Car und ist in Serie schnell teuer und kompromissbehaftet. Wenn Citroën aber nur ein paar dieser Gedanken rettet, zum Beispiel die variable Sitzlogik, Vehicle to Load und die Outdoor-Pragmatik, könnte daraus ein richtig starkes Citroën-Ding werden, das sich von den ganzen glatten Elektro-SUVs absetzt. Und ganz ehrlich, gerade weil der Markt immer ähnlicher aussieht, haben solche frechen Nutzwertideen mehr Markenwirkung als das nächste austauschbare Display-Update. Entscheidend ist am Ende, ob Citroën den Mut hat, die Kernidee bezahlbar zu machen. Dann wäre der ELO weniger Showcar und mehr echter Trendsetter. Kann er dich überzeugen? Oder denkst du, was zum Geier ist das und wo haben die das Auto gelassen? Rivian will bis 2026 einen KI-Assistenten in alle Elektrofahrzeuge bringen, der Fahrer und Passagiere per Sprachsteuerung Funktionen wie zum Beispiel die Klimaregelung bedienen lässt. Dazu soll das System auch Drittanbieter-Apps einbinden. Starten will Rivian laut berichten mit Google Calendar und setzt dafür auf ein von den eigenen Ingenieuren entwickeltes agentisches Framework. Technologisch wird der Assistent durch Google Vertex AI und Gemini unterstützt, um natürlicher zu kommunizieren und komplexere Aufgaben abarbeiten zu können. Parallel arbeitet Rivian an einem maßgeschneiderten 5-Nanometer-Prozessor in Zusammenarbeit mit ARM und TSMC, der die Fähigkeiten der Fahrerassistenz ausbauen soll und perspektivisch freihändiges Fahren ermöglichen könnte. Das passt zu Rivians größerem Umbau der Fahrzeugtechnik. 2024 hat der Hersteller die technische Architektur seiner Fahrzeuge umfassend überarbeitet, inklusive Batteriepaketen, Fahrwerk, elektrische Architektur und Sensorik. Versteht mich nicht falsch, aber Rivian trifft hier einen Nerv, weil ein guter KI-Assistent im Auto viel mehr ist als ein Gimmick. Wenn er wirklich zuverlässig ist, das ist immer die Grundlage, wird er zur neuen Bedienoberfläche für den Alltag und kann die UX stärker prägen als noch ein größeres Display. Dass Rivian dabei auf vertikale Integration setzt, ist logisch, denn wer Chip, Software und Fahrzeuglogik enger zusammenzieht, kann Funktionen schneller verbessern und die Assistenzsysteme sauberer aufeinander abstimmen. Gleichzeitig ist genau das die kritische Stelle. So ein Assistent muss extrem robust sein, darf nicht ablenken und muss Vertrauen aufbauen, sonst landet er schnell in der Kategorie nett, aber wo ist der Ausknopf? Wenn Rivian die App-Integration sinnvoll löst und die Sprachbedienung wirklich natürlich wirkt, kann das ein echter Differenzierer werden, gerade gegenüber Herstellern, die bei Software noch immer wie Telefon im Auto statt wie Auto als Plattform denken. Was hältst du von dem Konzept? Und kann dich Rivian hier abholen? Oder denkst du nur schon wieder, boah, das wird wieder eine Funktion sein, die ich ausmachen muss? Bin gespannt, was ihr dazu diskutiert. Das war's auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Immer sonntags um 18 Uhr. Abonniert noch schnell den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.